Hallo miteinander und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Gespoilert. Ich bin Cory und heute werde ich mich der neuesten Episode von House of the Dragon annehmen. Der 6. Episode der 2. Staffel namens Small Folk. Das gemeine Volk. Alles bis zu dieser Hot D-Folge ist bezüglich Spoiler und Fair Game auch die Mutterserie. In dieser Folge wird die Geschichte um die Dragonseeds weitergesponnen. Das gemeine Volk in King's Landing zeigt seine Unzufriedenheit. Aegon erwacht und endlich tut sich ein bisschen was in Harrenhal. Fangen wir auf der grünen Seite an. Jason Lannister, der Zwillingsbruder von Tyland, der in Aegons bzw. Aemons kleinem Rat sitzt, lässt nach Aemon senden, bevor er sich mit seinen Soldaten nach Harrenhal aufmacht und bleibt währenddem bei den Leffords im Golden Tooth, dem Goldzahn. Lord Lefford springt nicht gerade auf vor Freude, dass er nun Tausende von Soldaten durchfüttern muss. Aber Aemon will natürlich alle Entscheidungen selbst fällen und hat deshalb schon bald einen anderen Plan. Criston Cole soll mit seinen Soldaten von einer Seite her Harrenhal angreifen und Jason Lannister von der anderen. Und er würde dann mit Vhagar auch irgendwann eingreifen, wenn es ihm selbst in den Kram passt. Und natürlich würde er dann Daemon persönlich herausfordern. Aemon entscheidet auch, dass die Grünen eine Allianz mit der Triarchie eingehen. Was Alicent für eine ganz, ganz schlechte Idee hält. Immerhin heißt das aber, dass sie keinen Greyjoy heiraten muss. Einen Graufreud. Nur für eine Allianz mit den Leuten von den Eiseninseln. Ich möchte zwar diesen Red Kraken, den jungen Dalton Greyjoy, gerne mal sehen, aber mit ihm verheiratet sein, das halte ich für ungesund für jede Frau. Diskussionen über mögliche Heiratsanwärter für sie sind aber nicht alles, was Alicent im kleinen Rat über sich ergehen lassen muss. Aemon geht zum Beispiel einfach über etwas hinweg, was sie sagt. Und anschließend an die Sitzung verbannt er sie ganz aus den zukünftigen Sitzungen des kleinen Rats. Ihre Ratschläge und Ideen sind nicht mehr länger erwünscht. Das führt dazu, dass Alicent sich in dieser Folge viele Gedanken macht. Darüber, ob sie als Mutter etwas falsch gemacht hat, wenn man sich ihre Kinder so ansieht. Denn bei Aegon und Aemon fehlt es an allen Ecken und Enden. Vor allem aber, was ihre Moralvorstellungen anbelangt. Und es war schon in der ersten Staffel deutlich, dass Alicent mit Helaena wenig anfangen kann. Auch wenn ich nicht finde, dass irgendwas falsch ist mit dir. Sie scheint liebenswürdig und gütig zu sein. Nur ein bisschen anders als die meisten Menschen. Apropos Helaena, ich frage mich, was sie damit sagen wollte, als sie ihrer Mutter gegenüber erwähnte, dass eine ihrer Grillen nicht mehr singe. Ich bin sicher, das war wieder irgendwie prophetisch. Wir sind in einem Krieg, also könnte sich das natürlich auf viele verschiedene Kriegsopfer beziehen. In dieser Folge auch zum Beispiel auf Stephen Darklyn. Aber ich glaube eher nicht, dass er wichtig genug ist für eine ihrer Aussagen oder ihrer Voraussagen. Es könnte aber natürlich um sonst jemanden in ihrer Familie gehen. Vielleicht geht es um Aegon und seinen Zustand, darum, dass er nie wieder ganz gesund sein wird. Also im übertragenen Sinn, vielleicht nie wieder singen wird. Aber natürlich werden auch weitere Familienmitglieder noch Schaden nehmen im Laufe dieses Krieges. Darauf kann ich jetzt aber nicht eingehen aus Spoilergründen. Ich sollte bei Alicent noch erwähnen, dass nicht bei all ihren Söhnen Hopfen und Malz verloren ist. Ihr jüngster Sohn Daron, der sich in Old Town befindet, scheint offenbar ein rundum gelungener junger Mann zu sein. Ihr Bruder Gawain versucht Alicent auch davon zu überzeugen, dass der Charakter ihrer Kinder nicht ihre Schuld sei, sondern das Resultat des Hoflebens. Damit hat er sicher nicht ganz Unrecht. Es wäre zu kurz gegriffen, einfach die Mutter dafür verantwortlich zu machen. Aber so völlig unschuldig ist sie wohl auch nicht. Ich kann mich nicht an viele Momente erinnern, in denen sie ihre Kinder gedrückt hat oder ihnen im richtigen Moment den Rücken gestärkt. Immerhin beschützt sie später jedoch ihre Tochter Helena, als sich Unruhen in Königsmund ausbreiten und sie sich in einer dieser seltsam futuristischen Kutschen in Sicherheit bringen müssen. Innen drin sehen die super kuschelig und geräumig aus. Am besten komme ich jetzt auch gleich auf die Ausschreitungen des Mobs oder die zivilen Unruhen zu sprechen, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Miserias und Rhaenyras Plan sieht folgendermaßen aus. Es werden Gerüchte verbreitet in King's Landing über einen ausschweifenden Lebensstil des neuen Regenten und seiner Leute. Dies wühlt die Leute in King's Landing zusätzlich auf, die aufgrund der Blockade des Hafens ohnehin schon Hunger leiden. Beim Verbreiten der Gerüchte verlässt sich Missaria offenbar auf einige Prostituierte, die sie von früher kennt, zum Beispiel Sylvie, Aemons Prostituierte der Wahl. Diesen Teil des Plans sehen wir aus Ulfs Blickwinkel, und er scheint bei ihm schon mal ganz gut zu funktionieren. Dabei spielt es den Schwarzen natürlich in die Hände, dass immer wieder Schafe als Futter für die Drachen durch die Stadt transportiert werden müssen. Die Drachen kriegen also Lamm zu fressen, währenddem das gemeine Volk fast nur noch Fisch hat. Klar, dass da Unzufriedenheit aufkommt. Wie auch immer, Rhaenyra schickt dann unter ihrem Banner kleine Boote mit Essen in die Bucht, um zu zeigen, dass so etwas unter ihr nicht geschehen würde, dass sie sich um die Leute schert. Dies soll das gemeine Volk dann dazu bringen, sich gegen die Grünen zu erheben oder sie mindestens eine Weile zu beschäftigen. Das ist zwar ein sehr einfach gestrickter Plan, aber er ist sehr wirksam, denn die Leute in Königsmund sind aufgrund ihres Hungers auch gerade sehr einfach gestrickt. Gleichzeitig ist es aber selbstverständlich auch ein gefährlicher Plan. Ist eine Menschenmenge mal aufgebracht genug, ist sie kaum mehr zu kontrollieren. So können, wie bereits erwähnt, Alicent und Helena zum Beispiel dem Mob nur um Haaresbreite entkommen. Ich nehme aber an, dass einige Mitglieder der Königsgarde weniger Glück hatten. Und die Leute in Königsmund gehen natürlich nicht nur auf die Royal Family los. Sie kämpfen auch gegeneinander um das Essen auf den Booten. Und auch hier gibt es sicher viele Verletzte. Diesen Teil der Unruhen sehen wir aus der Sicht von Hugh, der sich einen Sack mit Gemüse erkämpfen kann. Das könnte das erste Mal sein, dass jemand für Wirsing verprügelt wurde. Ich verstehe ihn aber natürlich. Er hat daheim eine Familie, die das Essen unbedingt braucht und die körperlichen Fähigkeiten, ihnen das Essen zu beschaffen. Es ist noch ganz kurz zu erwähnen, dass er zuvor einen Hund gestreichelt hat. Ich nehme an, das sollte uns zeigen, dass er eigentlich ein ganz guter Kerl ist, auch wenn er Leute für Essen zusammenschlägt. Ich weiß nicht, ob es Jesus Hund sein sollte, bin aber ziemlich sicher, dass er von einem anderen Hund gespielt wird. Dieser hier hat eine Zeichnung im Gesicht und ist nicht durchgehend mehr oder weniger Uni. In dieser Folge geschieht auch noch das, was Aemon als allerletztes will. Aegon wacht auf, wenn auch nur ab und an und unter starken Schmerzen. Er wird von seiner Mutter besucht, die sich Gedanken darüber macht, was für ein Leben ihren Sohn in Zukunft wohl erwarten wird. Sie scheint sich Vorwürfe zu machen, ihn in diese ganze Geschichte hereingezogen zu haben. Aber auch Aemon und Larys besuchen ihn. Aemon hauptsächlich, um ihn einzuschüchtern. Er sagt ihm ziemlich klar und deutlich, an was er sich zu erinnern hat und was sonst geschehen wird. So ein lieber Bruder. Auch Larys will was von Aegon. Aemond hat ihn nicht zur Hand gemacht, sondern will mal wieder Otto Hightower zurückholen. Und aus Enttäuschung darüber wendet Larys sich jetzt wohl wieder dem anderen Bruder zu. Außerdem haben sie jetzt eine Gemeinsamkeit, eine körperliche Behinderung. Aegon bittet dann Larys um Hilfe, worauf dieser nur gewartet hat. Im ersten Moment dachte ich, er möchte vielleicht Hilfe dabei, sich umzubringen, weil er so furchtbare Schmerzen hat. Aber eigentlich denke ich nicht, dass man Aegon den Drachenkampf überleben lassen würde, nur um ihn bei nächster Gelegenheit zu töten. Wir sind hier ja nicht bei The Walking Dead. Ich fand das alles recht interessant, aber die Highlights waren für mich dann doch eher auf der schwarzen Seite zu finden, weshalb wir jetzt besser darüber sprechen sollten. Auch Rhaenyra hat mal wieder eine Ratssitzung an diesem wirklich wunderschön beleuchteten Tisch. Wenn ich alles Geld der Welt hätte, genau so einen würde ich mir nachbauen lassen. Aber etwa gleich unrealistisch klingt für Rhaenyras Rat ihre Idee, weitere DrachenreiterInnen zu suchen und es erst einmal mit Sir Stephen Darklyn zu versuchen, einem äußerst loyalen Mitglied ihrer Königsgarde. Er soll versuchen, den recht zahmen Drachen Seasmoke zu reiten, den Drachen ihres Ex-Mannes Laenor, der ja offiziell als tot gilt. Sie denkt, das könnte deshalb klappen, da die Darklyns weitaus mit den Targaryens verwandt sind. Sir Stephen fühlt sich sehr geehrt und schlägt sich auch erst relativ gut beim Drachenclaimen, aber am Ende klappt es leider nicht. Und er wird lebendigen Leibes verbrannt, zusammen mit einem Drachenwärter, der sich noch selbst die Kehle aufschlitzt beim Brennen, wohl weil dies den Tod schneller und weniger schmerzvoll herbeiführt. Hardcore. Anschließend fliegt sie Smoke weg, um sich allem Anschein nach selbst einen Reiter zu suchen. Aber bleiben wir zuerst noch kurz auf Dragonstone, wo es von Rhaenyras Rat wie immer Kritik gibt an ihrem Vorgehen. Vor allem Sir Bartimus Caltigar redet auf sie ein und streicht heraus, dass er von Anfang an bessere Ideen gehabt hätte und sie nun doch endlich auf ihn hören solle. Er spricht dabei wieder mal von oben herab zu ihr, wie es der Rat schon die ganze Zeit getan hat. Aber diesmal lässt sie es nicht über sich ergehen und ohrfeigt ihr Ratsmitglied. Eine Reaktion, die wohl die meisten ZuschauerInnen, auch ich, nachvollziehen können. Kritik kommt danach jedoch von ihrem Sohn Jace, der ihr dazu auch wieder mal einbläut, dass sie allein ohne Daemon keine Chance hätten, diesen Krieg zu gewinnen. Schön, wenn alle um einen herum so voller positiver Worte und Unterstützung sind. Aber gehen wir nochmals zurück zu Seasmoke und seinem Wunsch, wieder geritten zu werden. Er sucht sich wohl selbst den guten Adam of Hull als Reiter aus. Weshalb? Natürlich bin ich mir da nicht sicher, aber Seasmoke war ja zuvor Laenors Drache und der ist wohl Adams Halbbruder. Also ist er ihm vielleicht einfach irgendwie vertraut. In den Büchern ist es, soweit ich weiß, so, dass ein Drache nur nach dem Tod des Reiters eine neue Bindung eingehen kann. Aber offenbar nimmt man es hier in der Serie nicht ganz so genau damit. Stört mich eigentlich nicht. Laenor ist schon eine Weile weg, da macht es schon Sinn, dass Seasmoke irgendwie einsam ist. Im Buch Fire and Blood wird übrigens erwähnt, dass die Halbbrüder auch Laenors Söhne sein könnten, was besser erklären würde, weshalb Adam als Drachenreiter in Frage kommt, da seine Großmutter dann eine Targaryen wäre. Aber für mich war eigentlich im Buch schon ziemlich klar, dass das Corlys Söhne sein müssen, da Laenor ja keinerlei Interesse am anderen Geschlecht hat. Außerdem trägt ja sicher jeder Velaryon Targaryen Blut in sich so oft wie die sicherlich miteinander verheiratet wurden. Was Rhaenyra offenbar noch nicht festgestellt hat, ist, dass man nicht adlig sein muss, um einen Drachen zu reiten. Aufgrund ihrer Erziehung ist das wohl etwas, das ihr gar nicht in den Sinn kommt. Und wohl auch Chase nicht. Das kommt irgendwie gar nicht in Frage. Wie auch immer, so hat Adam jetzt wenigstens auch mal was zu tun. Sein Bruder Alan ist ein fähiger Seemann, den Corliss zu seinem ersten Offizier machen will. Aber Adam war bisher nur, naja, auch immer da und hatte immer das Gefühl, zu höherem Berufen zu sein. Ist er ja auch. Alan dagegen tut sich schwer mit seiner Beförderung. Ich nehme an, dass er nicht aufgrund von Nepotismus weiterkommen möchte. Er leidet aber wohl etwas am Imposter-Syndrom. Ich meine, er hat Corliss das Leben gerettet, aber er hat immer noch ständig das Gefühl, er habe alle guten Dinge nicht wirklich verdient. Ach ja, er rasiert sich übrigens die Haare in der Folge, damit niemand seine weißen Velaryon-Haare sieht. Aber machen wir weiter mit Damon. Ich muss zugeben, dass ich etwas mit den Augen gerollt habe, als er in dieser Folge das erste Mal aufgetaucht ist. Ich finde, diese Storyline ist repetitiv und führt nirgends hin. Aber in dieser Folge ändert sich daran immerhin ein bisschen was. Nicht nur, dass man das Gefühl hat, Damon hat seine Fehler langsam eingesehen und bereue sie, auch bei den Tullys tut sich endlich was. Diesmal ranken sich Damons Visionen um seinen toten Bruder Viserys, von dem er sich nie wirklich respektiert fühlte und der nie nur darüber nachgedacht hat, ihn als Erben zu bestimmen. Paddy Considine ist ein wunderbarer Schauspieler und lässt die Storyline nur schon deshalb besser erscheinen. Aber man hat auch das Gefühl, dass Damon zu verstehen beginnt, weshalb man ihn nicht als Erben eingesetzt hat. Er ist sich immer selbst der Nächste und Verantwortung zu übernehmen ist nicht gerade seine Stärke. Wenn es schwierig wird, haut er einfach ab. Wie ihm auch später Alice Rivers in ihrer direkten Art unmissverständlich ins Gesicht sagt. Und sie hat absolut recht. Das ist seine Standardreaktion. Deshalb ist er überhaupt in Harrenhal. Die Tatsache, dass er danach Alice Rivers um Unterstützung bittet, sagt hoffentlich aus, dass er gelernt hat, dass er sich nicht allein auf dieser Erde befindet. Manchmal helfen einem andere Leute und manchmal sollte man dafür anderen Menschen helfen. So wie er damals hätte seinem Bruder beistehen sollen, als dieser seine Frau Emma verloren hatte. Und Alice scheint ihm tatsächlich zu helfen. Stirbt doch Grover Tully wenige Tage später. Und Alice Rivers war anwesend, wenn auch offiziell, um ihm zu helfen. Es ist also anzunehmen, dass sie etwas nachgeholfen hat. Die Tullys sind das wichtigste Haus in den Flusslanden, waren ja aber handlungsunfähig, da der Lord im Sterben lag. Wenn Damon es schafft, den jungen Oscar Tully, Rovers Nachfolger, davon zu überzeugen, Rhaenyra zu folgen, werden ihm wohl die meisten anderen in der Umgebung auch folgen. Und er kann endlich eine Armee aufstellen. Ich bin mir nicht sicher, weshalb er weint, dass er von Grover Tullys Schicksal hört, aber ich denke, dass es sich dabei am ehesten um Erleichterung handelt. In dieser Folge spricht zwar immer noch niemand außer Damon mit Alice Rivers, aber immerhin erwähnt Simon sie. Es scheint sie also immerhin mal wirklich zu geben. Sie könnte aber immer noch ein Warg sein. Und dann bekommen wir auch noch ein paar wenige Szenen im schönen grünen Tal von Arryn, wo Rhaenyra einen wilden Drachen entdeckt oder besser die Überreste einiger Schafe, die dieser sich wohl einverleibt hat. Angesichts der vielen Schafe dürfte es sich beim Drachen um Sheepstealer, Schafsdieb, handeln. Es scheint also, als hätte man Rhaenyra eine Storyline verpasst, die im Buch jemand anders hat. Ich finde verständlich, dass man nicht noch mehr SchauspielerInnen anstellen möchte und deshalb die Rollen manchmal auf andere DarstellerInnen verteilt, aber natürlich ist es schon schade, wenn etwas teilweise doch sehr stark verändert wird. Das war jetzt aber nie meine liebste Storyline oder so, damit kann ich leben. Aber Tatsache ist, dass Rhaenyra sich das mit Pentos, wohl nochmals überlegen wird. Ich hoffe noch immer, dass wir bald mal etwas mehr über Lady Erin erfahren, aber ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit dafür etwas gesunken ist in dieser Episode. Denn im Buch wird angetönt, dass sie lesbisch ist, und da wir ja jetzt bereits bei Rhaenyra eine gleichgeschlechtliche Liebesgeschichte sehen, nehme ich nicht an, dass wir das hier sehen werden. Zumindest nicht in dieser Staffel. Das ist ja nicht wie im richtigen Leben, wo, soviel ich weiß, auch zwei queere Leute gleichzeitig existieren können. Es gibt aber noch eine kleine Anspielung auf Janes sexuelle Orientierung. Heißt doch das Schiff, das Rhaena und die kleinen Jungen Aegon und Viserys nach Pentos bringen soll, Gay Abandon. Das hieß es zwar auch im Original, also im Buch, aber dort sind sie zu diesem Zeitpunkt halt nicht im Vale, weshalb der Name hier umso passender ist. Speaking of gay, kommen wir doch gleich zu Missaria und Rhaenyra. Ich habe gelesen, dass das für viele völlig überraschend kam, aber ich finde schon, dass man schon seit mindestens letzter Woche erahnen konnte, dass sich da was anbahnen könnte. Letzte Woche war ich mir aber noch keineswegs sicher. Ich dachte, vielleicht interpretiere ich wieder mal irgendwo zu viel rein, was mir oft passiert. Aber diese Woche war es dann doch recht offensichtlich mit all den Komplimenten, die Missaria an Rhaenyra verteilt. Und mit der Entstehungsgeschichte ihrer Narbe hat dann Missaria eine vertrautere, intimere Atmosphäre schaffen können, in der sich die beiden endlich so richtig annähern können. Missaria scheint die einzige zu sein, die an Rhaenyra glaubt und ihr Mut zuspricht. Da ist es kein Wunder, dass Rhaenyra Gefühle entwickelt. Und Rhaenyra ist ohnehin awesome. Also auch kein Wunder, dass Missaria sich für ihr gegenüber interessiert. Die Frage ist nun natürlich, ob da vor allem von Missarias Seite aus wirklich Gefühle da sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass Missaria vor allem Team Missaria ist. Und Team Smallfolk. Gleichzeitig hat aber Rhaenyra ihr gegenüber Gnade walten lassen, als sie es nicht hätte tun müssen. Und Missaria hat ihr mit der Warnung vor Sir Arryk im Gegenzug vermutlich das Leben gerettet. Beide haben gute Gründe, dem anderen zu vertrauen und ihn zu mögen. Und zumindest auf den ersten Blick scheint da also echte Zuneigung von beiden Seiten vorhanden zu sein. Das würde ich mir auch wünschen. Wir sehen in dieser Serie so viel Verrat und Tod, wie wäre es, wenn jemand mal für eine Weile glücklich wäre. Aber für mehr als eine Weile wird es sicher nicht reichen. Ich glaube nicht, dass die Beziehung zwischen diesen doch so verschiedenen Frauen aus verschiedenen Klassen in dieser so konservativen Welt eine glückliche Zukunft hat. Normalerweise bin ich kein Fan von Liebesgeschichten, aber ich würde es den beiden gönnen, dass ich mich irre. Ach ja, am Ende der Episode macht sich Rhaenyra dann noch auf zu Seasmoke, da sie gehört hat, er hätte einen neuen Reiter. Und das muss sie sich natürlich ansehen. Und ich denke, dass wir in der nächsten Folge noch mehr Drachenreitversuche sehen werden. Rhaenyra wird ja jetzt merken, dass man nicht adlig sein muss, um einen Drachen reiten zu können. Und deshalb gibt es jetzt plötzlich viel mehr Möglichkeiten. Gewöhnliche Leute, die nichts zu verlieren haben, werden sicher schneller als Adlige ihr Leben aufs Spiel setzen, um ein Drachenreiter oder eine Drachenreiterin werden zu können. Aber ich glaube, das war für heute und über diese Folge genug Geplapper. Ich fand die Folge nicht ganz so gut wie 3 und vor allem 4, aber wieder besser als Folge 5. Ich freue mich wahnsinnig auf die letzten beiden Episoden der Staffel. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Und wenn ihr mögt, lasst mir doch ein Abo da. Passt gut auf euch auf. Cory out.